Und irgendwie hat sich dann so stark in meinem Kopf das Gefühl von diesem Schmerz und das Gefühl von meiner Masturbation verbunden, dass es einfach so ein unglaublich krasser Orgasmus war. Also es war so, ich bin wirklich explodiert. Also so, ich habe selten solche Orgasmen gehabt.
Aber stehst du quasi da drauf, beim Sex auch so Schmerz zugefügt zu bekommen?
Ja, ja, schon. Also ich würde schon sagen, also es muss natürlich irgendwie in dem richtigen Moment das richtige Maß sein. Also ich würde auch sagen, tatsächlich, dass dieses devote Spiel extrem feministisch empowernd ist. Warum machst du es?
Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich sprechen heute darüber devot zu sein oder wie es ist, devot zu sein, was man machen kann, wenn man devot ist. Wir haben vor ein paar Wochen oder vor kurzer Zeit letztens eine Folge aufgenommen zum Thema dominant sein. Und dazu passt natürlich jetzt diese Folge devot sein. Lenia, von deiner einfach ganz normalen Wissensheit her über Sex, kannst du so ungefähr erklären, was devot sein ist, einfach nur damit alle wissen, worüber wir sprechen, was du unter devot sein verstehst.
Ja. Also wir hatten das ja bei der letzten Folge schon, dass wir irgendwie so unterschieden haben zwischen irgendwie führen, also quasi den sexuellen Kontakt führen, oder dominant sein. Also dass man zum Beispiel einen sexuellen Kontakt führen kann, aber ohne jetzt dominant unbedingt sein zu müssen, oder auch andersrum. Und vielleicht ist es bei devot auch so ähnlich, dass es wieder auf so einer Spielebene passiert. Also dass ich sozusagen damit spiele, irgendwie unterlegen zu sein oder mich hinzugeben. Ich glaube, für mich hat es auch voll viel mit so Hingabe zu tun.
Ja.
Und das aber nicht unbedingt heißen muss, dass ich jetzt irgendwie passiv bin oder sowas, würde ich sagen.
Ja, voll. Also ich finde auch, dass irgendwie so als wichtigster Punkt für mich immer beim Devotsein auch ist, dieses Devotsein heißt nicht, dass man passiv ist. Weil ich glaube, ganz viele Leute haben irgendwie oft so im Kopf, dass wenn man devot ist, dass man dann automatisch passiv ist. Das muss nicht unbedingt so sein. Es ist mehr so ein bewusstes Kontrolle abgeben und eben so die, so ein bestimmtes Machtverhältnis irgendwie vorher aufstellen, irgendwie bevor, also vorher besprochen aufstellen. Und es gibt ja verschiedene Arten von devoten Spielen, zum Beispiel eben consensual, non-consent. Das heißt, dass man wirklich so ein Spiel macht, dass man so tut, als würde man nicht zustimmen zu dem, was passiert ist, aber vorher abspricht, dass man
das will. Man nicht zustimmt.
Genau, also zum Beispiel, dass man immer so sagt, nein, bitte nicht und so. Und dabei will man das aber, und man hat es auch vorher abgesprochen. Und es gibt auch ein Safe Word und so, also ein Wort, dass man sagt.
Ist das dann eigentlich noch so richtig devot? Also weil das ist, man spielt ja dann eigentlich damit, also devot klingt für mich irgendwie so nach so was Hingebendem. Mhm. Und wenn man so richtig sich quasi wehrt, dann ist man ja eigentlich nicht mehr, also weißt du, dann ist man sozusagen die Unterlegene in diesem Spiel. Aber eigentlich, finde ich, irgendwie ist man dann nicht so richtig devot, weil man gibt sich ja nicht hin, sondern im Gegenteil, man wehrt sich ja eigentlich so.
Ja, stimmt. Aber vielleicht ist es ja auch so ein Aufgeben im Wehren. Also, dass man sich erstmal so ein bisschen wehrt und sich dann merkt, ich kann mich gar nicht wehren, also gebe ich mich hin oder so.
Es gibt ja auch noch dieses Bratty-Devot-Sein. Also Brat ist ja sowas, Göre würde man das vielleicht auf Deutsch übersetzen, oder? Wo ich mich auch genau immer frage, wie ist das jetzt eigentlich devot oder nicht, dass man so quasi so irgendwie schon devot ist, aber auch die ganze Zeit so ein bisschen damit so spielt oder dann quasi so, ja, weiß nicht, so wie kann man
dass
das
irgendwie
beschreiben?
Dass man jemanden so ärgert oder so, dass der dann einen so packt und dann zieht man wieder so die Hand weg und dann muss der einen so richtig fesseln, weil man ja nicht brav ist.
Genau.
So ein bisschen.
Genau, wenn man so nicht brav ist und sich quasi so den Regeln widersetzt und vielleicht sogar dann so etwas macht, weil man weiß, man wird dann gleich dafür bestraft und man macht das quasi nur, weil man eigentlich diese Bestrafung irgendwie so haben will. Und ich habe das sogar letztes Mal gegoogelt, weil es gibt ja auch diesen Begriff topping from the bottom dafür, also quasi sowas wie dominant sein, obwohl man eigentlich devot ist, also von unten toppen sozusagen. Und ich dachte mal, das wäre so eine angesehene Sache, die man machen kann als Spiel. Aber ich glaube eigentlich, in der BDSM-Szene ist das irgendwie so ein bisschen verpönt, dass man das eigentlich nicht machen soll. Also, dass man dann nicht so gut devot ist, wenn man so ein bisschen bratty ist.
Mhm.
So.
Ja, es kann ja sein, dass so ein bisschen wie wenn du beim Tanzen nicht geführt werden kannst, weil du dann immer das übernimmst. Ich glaube schon, dass es ein bisschen stimmt, dass es, wenn man auf so ein Machtspielchen raus will, dass man dann schon besser auch der anderen Person dann die Verantwortung und die Macht sozusagen überlassen sollte, finde ich. Mhm. Weil sonst ist es ja, sonst gibt es da wieder zu viel Gedanken von beiden Seiten und die eine Person lässt sich nicht gehen und die andere, also es ist dann, ich glaube, der Reiz dieser ganzen Geschichte ist ja, dass eine Person was ansagt und so weiß, ich bestimme jetzt einfach, ich muss jetzt gar nicht drüber nachdenken, ob die andere Person jetzt was anderes will, sondern weil ich jetzt einfach bestimme und das ist okay für die andere Person. Wenn dann aber die andere Person das in Zweifel zieht, dann denkt die dominante Person so, ja, hoffentlich ist das jetzt überhaupt okay, wenn ich die jetzt hier über das Sofa lege und dann erstmal irgendwie verprügel, vielleicht sagt sie dann direkt, oh nee, ich will lieber Doggy gevögelt werden oder so. Mhm. Und dann kommt man in so einen Konflikt und kann nicht so richtig seine harte Rolle durchziehen.
Und Flow auch nicht kommen, ne? Mhm. Ja.
Ja.
Ich habe auch dran gedacht, dass eine Freundin war letztens bei so einem männlichen Dominus quasi. Und da, der hat wohl hinterher sogar auch noch so ein bisschen geschimpft und meinte so, boah, ja, wenn da irgendwie so eine bratty, devote Person ankommt, da hätte er irgendwie so gar keinen Bock drauf, weil er ist ja, also er ist halt dominant und er will auch dominant sein und hat so. Also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass dann so dominante Leute das auch gar nicht, also wirklich nicht so feiern, wenn da so eine Brat ankommt. Mhm. Also muss ich vielleicht so mein eigenes Verhalten, weil ich glaube, ich könnte schon so jemand sein, die das dann irgendwie so macht, weil ich ja irgendwie gern so dieses Spiel mit, irgendwie bin ich unterlegen, aber gleichzeitig ergreife ich die Kontrolle. Mhm. Ja. So, ihr Allerliebsten da draußen, wir haben nochmal eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar sind wir im Mai das erste Mal so live und in Farbe quasi zu sehen und zu hören. Wir sind nämlich bei einem Podcast-Live-Event beim Podifest. Das ist ein Live-Podcast-Event in der Wohngemeinschaft in Köln, wo 6 verschiedene Podcasts live auftreten werden an 3 Tagen. Und ja, das sind so Podcasts aus den Bereichen Comedy, True Crime, Talk und mehr. Ich glaube, unser Podcast ist in der Kategorie mehr eingeordnet. Und das Podifest geht vom 23. bis 25. Mai dieses Jahr. Und wir sind am 24. Mai um 20.30 Uhr, wie gesagt, in der Wohngemeinschaft in Köln dran. Es gibt nur relativ wenig Tickets, also es wird so eine kleine, gemütliche, intime Runde. Und wir freuen uns total, wenn ihr dabei seid und wir ein paar von euch mal so, ja, einfach so kennenlernen können. Sonst wissen wir ja mal gar nicht, wer uns so zuhört. Also wenn du dabei sein magst, dann hol dir am besten direkt dein Ticket. Der Link dazu ist natürlich unten in den Shownotes. Und dann treffen wir uns da. Bis dahin!
Also ich finde es schon ganz geil manchmal, wenn ich dominant bin und die andere Person so ein bisschen Widerstand leistet und so ein bisschen bratty ist. Aber ich glaube, das ist dann dieses Widerstand leisten eher. Und ich dann die Person so sage, okay, also du hörst nicht auf mich, dann muss ich dich jetzt fesseln. Mhm. Und dann fessel ich die Person und sage so, jetzt kannst du dich nicht mehr bewegen. Und wenn dann die Person sich dann wieder irgendwie losmacht oder so, ich glaube, das fände ich dann irgendwie doof, weil das wäre mir dann zu anstrengend, muss ich die ja jedes Mal wieder festmachen.
Ja.
Ich glaube, so ein bisschen so ein Spiel damit ist okay, aber vielleicht nicht too much. Ich habe noch so andere Sachen mir aufgeschrieben als Spiele, die man so devot, dominant spielen kann. Also Consensual Non-Consent, da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Und dann Bondage und Discipline. Also das heißt, ja, dass man eben Fesselspielchen macht, auch mit Auspeitschen und solchen Dingen. Dann gibt es noch eine Sache, die im devoten Spiel auch noch vorkommen kann, nämlich Service Submission. Das heißt, wenn du so submissiv bist, aber wie so die Dienerin von dem der anderen Person oder der Diener. Und Sinnesdeprivation, darin habe ich nämlich gar nicht nachgedacht in diesem devoten Kontext, dass es ja auch eine devote Position ist, wenn du zum Beispiel Blindfold hast, also eine Augenbinde auf hast oder irgendwie Kopfhörer oder Ohrstöpsel drin hast oder irgendwie auf die Art in irgendeiner Form gefesselt wirst oder dominiert wirst.
Ja, die Kontrolle wird dir halt genommen quasi in diesem Sinn, in dieser Sinneswahrnehmung. Ja.
Ja, also das ist jetzt schon
mal. Das hattest du ja auch mal, ich erinnere mich gerade an so ein Spiel, was du mal hattest, wo du mit Kopfhörern, das war glaube ich so ein Escort-Date, ich weiß nicht, ob du da also drüber erzählen kannst, aber irgendwie mit Kopfhörern quasi da lagst und nicht wusstest, wann die Person kommt und dich dann einfach irgendwie nimmt. So.
Ja, boah, das hat mich ultra verrückt gemacht und ich glaube, So dieses einfach so da liegen in einem Raum, in einem leeren Raum mit Kopfhörern, mit Noise-Canceln oder so und nicht wissen, wann kommt eine Person rein und packt mich. Das würde ich sagen, ist wirklich next level, weil es einfach ein nervlich total ans Ende bringt, weil du halt wirklich nicht weißt, du erschrickst dich so doll, wenn dich dann jemand nimmt. Also das ist
krass.
So ein doller Schreck.
Aber war das geil oder war das eher so nervig am Ende im Sinne von, boah, weiß nicht.
Nee, ich glaube, ich fand es nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich hätte es, also ich glaube, ich hätte es, oder vielleicht dann nur so, dass ich vielleicht nur eine Minute warten muss oder so, weil ich habe da, glaube ich, 7 Minuten lang oder noch länger gewartet oder 10, 15 Minuten vielleicht gewartet. Und das hat mich, glaube ich, sehr verrückt gemacht.
Ich frage mich, wie ich das fände. Ich würde das auch gerne, glaube ich, mal ausprobieren. In meiner Vorstellung, aber du meintest ja auch, in deiner Vorstellung war es ganz geil. In meiner Vorstellung ist es irgendwie ziemlich nice.
Ja, ich glaube, es ist echt ein Unterschied, wenn du so super lange wartest, dann, glaube ich, macht es sich irgendwann so mürbe. Wenn du nur so eine Minute wartest, ist, glaube ich, gut.
Na, ich dachte gerade, wenn ich lange warte, aber dann müsste ich vielleicht noch irgendwie so lesen oder so.
Ich habe Musik
oder
gehört. Also ich lag mit verbundenen Augen im Bett und hatte Noise Cancelling Kopfhörer drin und habe halt immer den gleichen Song in
Gut.
Ja.
Ich müsste oder ein Hörbuch hören. Also irgendwas, was mich wirklich so halbwegs beschäftigt und ich weiß aber die ganze Zeit so und die Spannung baut sich so auf, so voll lange. Also ich fände es irgendwie gerade geil.
Ja, du musst das mal ausprobieren und mir dann erzählen, wie du es fandest.
Ja, okay.
Mal sehen. Und warum ist es überhaupt relevant, devot sein zu besprechen oder das auszuprobieren oder das zu machen? Was gibt es denn für Vorteile davon, wie devot zu sein?
Boah, also ich glaube, ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen, dass es halt so, dass ich halt schon in meinem Leben immer extrem viel kontrolliere und ich das halt im Sexuellen halt so merke, dass so dieses mich so richtig krasse hingeben, da halt einfach sehr gut funktioniert und ja, irgendwie einfach so für mich total erleichternd ist. Oder ich glaube, ich beschreibe es auch manchmal so, ich fühle mich danach manchmal so richtig, als wäre ich so einmal komplett so wie so durchgewaschen und so als wäre so mein ganzes Inneres einmal so leer gefegt worden oder so. Also so, ja genau, irgendwie so kann ich das gerade nur beschreiben. Und es tut mir einfach, glaube ich, manchmal sehr gut als Ausgleich zu meinem Alltag.
Ja, oh mein Gott, mir geht es auch genauso. Es ist so ein bisschen, wenn ich dann so eine richtig devote Session hatte, also wo ich sehr devot war, danach habe ich so das Gefühl, jemand hat in meinem Kopf einfach den Knopf ausgedrückt. Also wie einfach so einen Restart-Knopf gedrückt.
Mhm. Und hast du aber eigentlich manchmal dann so schlechtes Gewissen? Also weil das ist bei mir dann irgendwie oft so, dass ich dann wirklich so ist schon, würde ich auch sagen, so eine passive Rolle falle. Also ich bin ja nicht einfach so ein Brett, was irgendwie so starr da liegt, aber so, wenn jemand einmal so ein bisschen dominant ist, ich glaube, dann kippt bei mir halt sowas und ich bin so voll, okay, ich gebe mich jetzt 100% hin, mach einfach mit mir irgendwie. Und dann habe ich manchmal zwischendrin so schlechtes Gewissen, dass ich so denke, oh, müsste ich jetzt auch mal wieder irgendwas initiieren oder irgendwas machen oder irgendwas reingeben. Aber ich kann das dann wie so gar nicht mehr, weil ich dann wirklich so voll in meinem so blue blank und dann bin ich so einfach so, weißt du, das ist so ausgeschaltet halt irgendwie.
Ja, ich kenne das auch und ich finde, das passiert eher so, wenn man das nicht abgesprochen hat, was jetzt irgendwie so, wie es aussieht, weil ich merke so schon, wenn ich abgesprochen habe mit der Person so, hey, ich bin irgendwie devot, du bist dominant und wir machen das jetzt, dann kann ich mich da irgendwie richtig gut reinfallen lassen, weil ich mir dann gar keine Gedanken mehr mache, weil das ja abgesprochen ist. Und weil ich nämlich in dem Moment dann auch weiß oder denke, wenn die Person irgendwie will, dass ich irgendwas mache, dann sagt die mir das nämlich. Dann sagt die so, jetzt blas mir ein oder so. Und dann dreht die mich irgendwie so um, dass ich mit dem Rücken auf dem Bett liege und mein Kopf hängt von der Bettkante und dann schiebt er mir irgendwie seinen Schwanz oder so in den Mund. Keine Ahnung. Also dann passieren halt solche Sachen ja auch. Und ich glaube, ich glaube irgendwie so der Key dazu, dass man sich nicht so fühlt, ist wirklich, hat man das vorher richtig gut abgesprochen. Findest du nicht auch? Also ist das nicht auch so bei dir, wenn du das vorher so abgesprochen hast, dass es dann gut ist? Oder hast du dann auch dieses Gefühl, vielleicht sollte ich auch mal was machen? Kannst du das nicht so ganz loslassen?
Vielleicht denke ich gerade, ich spreche so viel, aber vielleicht spreche ich doch zu wenig. Ich erinnere mich gerade gar nicht, ob ich schon mal mit jemandem so richtig bewusst vorm Sex abgesprochen habe, so, hey, heute bist du devot und ich dominant oder andersrum.
Echt?
Also schon manchmal, wenn das so ein richtiges Rollenspiel mäßig war. Also jetzt vor allem in Escort-Dates. Genau, hatte ich zum Beispiel auch letztens wieder mal so ein ziemlich cooles Rollenspiel-Date. Und da ist es natürlich dann so abgesprochen. Aber jetzt gerade so im privaten Sex oder so, also gerade also in einer Beziehung zum Beispiel, wenn wir auch so regelmäßig Sex haben, irgendwie sprechen wir dann schon so währenddessen so, worauf hast du jetzt gerade Lust oder sprechen generell viel über Sex, aber jetzt nicht so, dass wir davor so richtig absprechen, hey, lass uns mal jetzt so machen, dass du jetzt dominant bist oder so irgendwie. Sollten wir vielleicht ja. öfter.
Ja, ich meine, ich denke jetzt zum Beispiel auch, dass ich in meiner Beziehung da drüber nicht so viel rede, weil es halt so viel Alltag gibt und nicht dieses explizit über Sex reden, weil man sich ja auch nicht nur für Sex trifft. Aber wenn ich jetzt so dran denke, wenn ich zum Beispiel meinen Lover treffe oder so, da sage ich halt schon vorher, was ich will, weil das schon so ein bisschen wie so ein Service ist, den ich dann irgendwie habe oder so oder möchte. Und dann bespreche ich das vorher irgendwie. Und das finde ich irgendwie ganz gut. Das zu übertragen ins andere Private wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Und ich finde es auch immer schön im Escort, wenn ich so weiß, das ist eine Person, die wirklich extrem dominant ist, dann weiß ich, okay, ich kann mich da jetzt total reinfallen lassen. Mhm. Wobei das auch nicht so viele Menschen sind oder mir vorher zu verstehen geben oder so.
Ja, es ergibt sich ja irgendwie oft dann so im Spiel, dass man so merkt, ah, okay, da kommen jetzt irgendwie so dominante Spielchen an den Start. Und dann lasse ich mich halt so reinfallen. Genau, stimmt. Also ja, genau, wäre natürlich immer gut, das irgendwie dann vorher so abzusprechen. Wobei ich auch schon in meiner Beziehung das schon auch manchmal habe, dass ich irgendwie so sage, boah, kannst du mich heute einfach nur durchficken oder so? Kannst du mich einfach nehmen? Und dann ist es irgendwie auch, glaube ich, klar, dass es so darum geht, dass ich mich jetzt einfach nur hingeben will irgendwie.
Ich versuche auch echt oft, wenn ich selber dominant bin, der anderen Person wirklich so zu zeigen, du machst jetzt gar nichts. Also wenn ich selber dominant bin, gebe ich ganz oft so dieses Signal, ich will gar nicht, dass du jetzt irgendwas machst. Ich fessel dich jetzt oder du lässt jetzt deine Hände da und bewegst dich nicht. Und dann ist irgendwie auch in dem, wie ich mich verhalte, so klar für die andere Person, ich erwarte jetzt nichts von denen. Ich glaube, das ist so eins der Key-Sachen, die man als dominante Person dann auch machen kann, dass man eben so diese Erwartungshaltung nicht hat, dass die andere Person jetzt irgendwas macht oder so. Und das auch nicht nur nicht hat, sondern auch klar kommuniziert an die andere Person. Weil dann ist erst der geile Moment, wo sich die andere Person so richtig reinfallen lassen kann. Und davor ist die immer noch so im Halbwachzustand. Ja, aber das, was du auf jeden Fall beschrieben hast, das ist einfach auch ein sehr häufiger, wie sagt man, häufiger Aspekt davon. Und ich glaube, deswegen lieben Leute das, devot zu sein, weil sie eben dabei so krasse Stressreduktion irgendwie fühlen, was natürlich irgendwie auch was damit zu tun hat, dass wir so viel verschiedene Hormone ausschütten, wenn wir so in diese gefährlich devote Rolle gepresst werden, die dann vielleicht irgendwie so eine Art Gefahr ist oder man ist irgendwie gefesselt oder man erleidet irgendwie Schmerz oder so. Da passieren halt einfach ganz viele Sachen, die dann irgendwie diesen Stress auch regulieren tatsächlich gleichzeitig.
Ja, ich habe das ja irgendwie ziemlich krass so bei Schmerz, was mir genau bei dem Frauenfestival zum Beispiel wieder aufgefallen ist, wo wir so einen Workshop dazu hatten und dann so eine Teilnehmerin quasi an mir geübt hat und irgendwie so 50 Minuten lang so mit verschiedenen Sachen, also mit allen möglichen verschiedenen Schlagwerkzeugen und Kerzenwachs und sowas so an mir quasi experimentiert hat. Und ich halt so auch voll gemerkt habe, wie ich so ultra krass in so eine Entspannung irgendwie und in so einen Flow reinkomme und danach auch wirklich so voll, also einfach in einem anderen Geisteszustand war nach diesen 50 Minuten irgendwie. Und ja, irgendwie genau, mich da so, also weil es irgendwie so mich so einlädt, so richtig doll in meinen Körper reinzuspüren, weil ich halt so jeden einzelnen Schmerzimpuls wie so dem so Raum gebe, sich irgendwie so auszubreiten oder so. Und das macht halt so krass, dass ich so aus dem Kopf rauskomme. Aber irgendwie interessanterweise funktioniert das bei mir, glaube ich, besser, wenn das nicht so sehr an so sexuelles Spiel geknüpft ist, sondern da fand ich gerade geil, dass es halt wirklich so war, es geht jetzt nur um diesen Schmerz und es geht jetzt gar nicht unbedingt darum, irgendwie so, irgendwie war es natürlich schon erotisch, aber also es war jetzt so klar, wir werden uns jetzt nicht irgendwie dann küssen oder irgendwie Sex haben oder so. Und sie ist auch gar nicht gar nicht so an meine Vulva gegangen oder so. Ja, ich weiß gar nicht, woran das dann irgendwie bei mir liegt, weil da ist dann oft so, dass es mir dann eher zu viel ist, also wenn ich so sexuelle Interaktion und dann irgendwie noch so Schmerz dabei. Ist manchmal auch sehr geil, aber manchmal ist es dann auch so, dass ich mich dann auf keins von beiden so richtig konzentrieren kann, weißt du? Und dann so ein weder noch so richtig wahrnehme. Aber stehst du quasi da drauf, beim Sex auch so Schmerz zugefügt zu bekommen?
Ja, ja, schon. Also ich würde schon sagen, also es muss natürlich irgendwie in dem richtigen Moment das richtige Maß sein. Werbung.
Falls ihr euch erinnert, haben wir ja letzte Woche ausführlich in einer Folge über Sexting gesprochen. Und ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, was eigentlich so, also was für Tipps wir noch so geben könnten, womit Sexting noch geiler wird. Und die klare Antwort ist natürlich Toys. Und wo bekommt man Toys? Natürlich bei Amorelie. Ja, in einigen Chatverläufen, über die wir letzte Woche gesprochen haben, da wurden ja manche Toys sogar explizit erwähnt oder manchmal wird beim Sexting ja so irgendwie gesagt, oh, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt meinen Vibrator rausholen oder sowas. Ja, oder man stellt sich irgendwie gegenseitig so vor, was man jetzt mit der anderen Person machen möchte. Und dabei finde ich es halt mega, wenn man dann tatsächlich Toys hat, die man mit einbeziehen kann, so. Also wenn ich dann zum Beispiel so eine Nachricht lese wie, oh, ich stelle mir jetzt vor, dich ausführlich zu lecken oder ich stelle mir jetzt vor, dich zu nehmen und in dich einzudringen, wenn ich dann eben währenddessen, und sind wir mal ehrlich, das machen natürlich viele beim Sexten, masturbiere und dann aber nicht nur meine Hände habe oder sowas, sondern irgendein Gerät, ein Gebilde, womit ich sozusagen das, was mir da gerade geschrieben wird, tatsächlich so nachstellen kann. Also dann zum Beispiel einen der 1000 verschiedenen Dildos von Amorelie habe und damit dann sozusagen tatsächlich auch einbringen kann. Oder ganz verrückt habe ich bei Amorelie gesehen, die haben ja auch so, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, aber so Dildos oder Vibratoren, die dann auch auf der einen Seite so eine Art Leckvorrichtung haben, also so eine Art Flupperding, das dann so rumfluppert und sich dann irgendwie so anfühlt, als würde man jetzt gerade geleckt werden. Und das finde ich dann halt mega, wenn man das kombiniert mit dieser Fantasie, die man beim Sexten sich so gegenseitig erschafft. Und natürlich hat Amorelie auch verschiedene Druckwellenvibratoren. Das sind diese Vibratoren, wo viele Frauen mir erzählen, dass sie ihr Leben verändert haben und irgendwie super tolle Orgasmen in wenigen Sekunden bis Minuten erschaffen. Und das Gute dabei finde ich halt, dass die relativ entspannt sind. Man legt die halt einfach so auf, gilt natürlich auch für andere Auflegevibratoren, kann das so mit einer Hand machen und hat dann so die andere Hand so ganz entspannt frei, um noch am Handy weiter zu sexten oder zu lesen, was man da so geschrieben bekommt. Und das Ganze bietet sich natürlich auch perfekt an, um es zu verschenken. Wenn ihr zum Beispiel nicht zusammen wohnt oder ihr euch auch ab und zu mal nicht seht und dann zum Beispiel manchmal so hin und her sextet, dann kann man ja auch irgendwie so, bevor man fährt, irgendwas in der Schublade unterm Bett verstecken und dann sagen, Schatz, übrigens, guck doch mal in die Schublade, da ist was für dich, das könntest du ja jetzt auch mal mitbenutzen, während wir uns hier sexy hin und her schreiben. Ja. Also all das gibt es bei Amorelie und nicht nur Toys, sondern ihr bekommt bei Amorelie wirklich alles, was man irgendwie zum Sex braucht. Also natürlich auch so Drogerieprodukte wie Gleitgel, Massageöl, Massagekerzen und auch Dessous oder so Accessoires. Ja, also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und natürlich bekommt ihr auch wieder einen Rabattcode von uns. Denn mit dem Code GELIEBTE, alles groß geschrieben, bekommst du 15% auf deinen gesamten Warenkorb. Das gilt ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro und nicht auf Gutscheine. Und dieser Code ist bis zum 30.07. gültig. Den Code schreibt man GELIEBTE, also Geliebte. Du findest den Link und den Code nochmal ausgeschrieben, damit du deine 15% Rabatt auch angeln kannst. Natürlich alles nochmal unten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Entdecken.
Werbung Ende. Das ist ja so, je mehr die Erregung steigt, desto mehr Schmerz brauche ich. Aber es ist natürlich, es muss irgendwie genau gut gemacht werden. Und da fällt mir eine Sache ein, die ich schon vor einigen Jahren, würde ich sagen, erlebt habe, die auch immer noch in meinem Kopf ist, weil es irgendwie krass war. Und zwar war ich da in so einem BDSM-Raum mit jemandem und der hat bei mir diese Stimulation ausprobiert. Und ich habe das noch nie vorher gemacht und auch tatsächlich danach nie wieder. Also es war das eine Mal, wo ich das gemacht habe. Da kriegt man wie so kleine Zangen an die Brustwarzen und an die Labien und ich weiß gar nicht, wo noch. Aber auf jeden Fall da.
An die Nase?
Nee, ich glaube, das war es. Vielleicht auch nur so zwei an die Labien und zwei an die Brustwarzen. Mhm. Vor allem bei den Brustwarzen war ich auch so mega ängstlich, weil ich halt eigentlich extrem empfindliche Brustwarzen habe und das, ich mag das schon sehr gerne, wenn ich masturbiere daran, dann irgendwie geleckt zu werden oder so leicht stimuliert zu werden. Nur halt, wenn ich eben gerade nicht horny bin, dann sollte man das nicht machen. Und dann haben wir eben erstmal ausprobiert, was ist so das Maximale, was ich schaffe vom Schmerz, also als ich noch keine Erregung hatte. Da hat er eben ausprobiert, was tut so weh, dass du es nicht mehr aushältst. Das hat sich so ein bisschen angefühlt, boah, es ist schon so lange her, aber ich glaube, es hat sich wirklich so ein bisschen angefühlt, wie so, wenn Ameisen dich so anpinkeln oder so ein Brennen, so ein Kribbelndes. Aber ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, deswegen kann ich nicht dafür garantieren, dass das stimmt, was ich sage. Jedenfalls habe ich dann eben gesagt, okay, hier ist Stopp. Ich habe dann wirklich bis zum Moment gewartet, wo Stopp war. Und dann habe ich angefangen zu masturbieren mit meinem Vibrator. Ich lag auf so einem Günststuhl eigentlich nur, hatte diese Klammen über mir und mit dem Erregungslevel hat er immer mehr den Strom aufgedreht. Und das war so krass, weil, also es war nur ganz leicht erstmal, ganz, ganz, ganz leicht. Das war so die Kunst daran, das ganz leicht zu machen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl in meinem Kopf dann, dass es wie so ein, ich will weitermachen, weil ich ja gerade horny bin, aber ich habe wie so eine Art innere Konsequenz, dass je mehr ich horny werde, desto mehr Schmerzen habe ich. Und ich kann aber jetzt trotzdem nicht aufhören. Ich muss weitermachen, auch wenn es weh tut.
Oh, wie geil.
Und es wurde immer schlimmer und schlimmer, der Schmerz. Aber ich fand es so geil, weil ich konnte ja nicht aufhören. Ich hätte ja auch aufhören können, aber ich wollte weitermachen. Und irgendwie hat sich dann so stark in meinem Kopf das Gefühl von diesem Schmerz und das Gefühl von meiner Masturbation verbunden, dass es einfach so ein unglaublich krasser Orgasmus war. Also es war so, ich bin wirklich explodiert. Also so, ich habe selten solche Orgasmen gehabt. Und danach habe ich einfach nur gedacht, ey, was war das? Und dann hat er gesagt, er hat das viel stärker aufgedreht, als meine maximale Belastungsgrenze war am Ende. Also das war so doppelt so stark oder so. Es war auf jeden Fall viel stärker dann, weil ich das einfach auch nicht mehr so mitbekommen habe. Und wer auch ausgemacht hat, ich sag Bescheid, wenn es zu viel wird. Und was ich dann eben rausgefunden habe, oder das weiß ich eben nicht ganz genau, aber es hat irgendwas damit zu tun, dass das Schmerzzentrum im Gehirn in der Nähe vom Lustzentrum ist oder ganz ja mit dem Verband oder so. Und dass deswegen manchmal so eine Art Übersprung ist von diesem Schmerz in die Lust und andersrum. Und dass es einfach damit verbunden ist. Und das ist was damit
zu tun. Ja, das ist halt genau das, was ich bei mir irgendwie nicht so doll merke. Also ich weiß, aber ich habe nämlich den gleichen Effekt natürlich, wenn ich so horny werde, dann spüre ich den Schmerz weniger. Und das ist aber genau das, was ich irgendwie gar nicht so gut finde, weil als ich halt in dieser anderen Situation das gemerkt habe, habe ich halt so jeden Schmerz irgendwie so ultrabewusst wahrgenommen und das wurde irgendwie so immer intensiver und hat immer mehr in meinem ganzen Körper so übelst vibriert. Und wenn ich halt beim Sex dann jemand mir so Schmerz zufügt, dann merke ich den halt gar nicht so doll. Also so. Und der macht aber es dann auch nicht so, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie beim Sex geschlagen werde oder so, dann stehe ich da drauf auf so einem Psycho-Level, also ich finde dann einfach so dieses Spiel irgendwie geil, aber es ist zum Beispiel nicht so, dass in dem Moment, wo der Schlag dann irgendwie trifft, ich dann auch mehr horny werde, also dass es dann irgendwie stattdessen an meine Lust übergeht, sondern es ist halt einfach nur, also genau, irgendwie ist es so, es weiß nicht, vielleicht lenkt es mich dann sogar manchmal so ein bisschen ab von dem Lustempfinden oder so. Ja, genau. Und also irgendwie, und wenn man das so voneinander trennt oder dazwischen mehr so Raum lässt, also zum Beispiel ich irgendwie erst so ein paar Mal auf den Arsch gespankt werde, so bis es irgendwie nicht mehr geht und dann, also zum Beispiel, und dann würde ich irgendwie in der Doggy-Style-Position, würde er irgendwie die Person so ein paar Mal eindringen und dann irgendwie wieder raus, mich dann kurz atmen lassen und dann wieder so ein bisschen spanken, das wäre, glaube ich, für mich so das Nonplusultra.
Das ist so lustig, Lenia, dass das bei dir so anders ist, weil bei mir ist es echt andersrum. Also ich hätte gar keinen Bock auf so Schmerz ohne Hall, ohne diese Stimulation. Ich finde es eigentlich gerade nur dann geil, wenn es in der Stimulation ist und natürlich auch nicht so intensiv. Also was ich zum Beispiel gerade dran denke, was mich auch ultra hart antörnt, ist dieser Schmerz, wenn der Penis so lang ist, dass der irgendwie gegen den Gebärmutterhals stößt und dann dieser dumpfe, innere, eigentlich sehr unangenehme Schmerz plötzlich kommt.
Also ich finde es eher nicht dumpf, sondern eher so ein Ziehen, oder? Also ich finde es eher so ein hellen Schmerz.
Ja, für mich ist es so ein ganz dunkler, ist witzig. Für mich ist das wirklich so ein ganz dunkler in mir drin, so ein, wie so ein es fühlt sich wirklich für mich so an, wenn man Schmerz beschreiben kann. Und jedenfalls, ich finde das so geil, wenn jemand so tief in mir ist und dann so richtig hart zustößt, ohne so wie so erbarmungslos zu stößt, so ein bisschen. Und ich dann wie so aufgespießt werde und ich wirklich Schmerzen dabei habe, aber ich finde es so geil. Also ich komme dann davon, von diesem Schmerz.
Aber nur, stimmt, okay, damit kann ich auch, also wenn ich, ich brauche dann aber auch einen Vibrator, weil der Vibrator wie so das Gefühl so alles dann so verteilt oder sowas. Und ohne Vibrator tut es einfach nur weh. Mhm. Und mit Vibrator ist es ultra geil. Mhm. Ja, also da kann ich auf jeden Fall an. Also das ist bei mir auch so auf jeden Fall.
Ja, witzig. Ja. Aber ist es dann auch so bei deinen Nippeln oder so, dass du das auch geil findest, dann während dem Sex, so dass man ein bisschen so deine Nippel zwickt? Oder findest du es dann auch besser, da zum Beispiel außerhalb vom Sex?
Nee, Nippel, da bin ich auch auf deiner Seite. Nippel außerhalb vom Sex bitte nicht irgendwie, das ist einfach nur unangenehm. Und im Sex gab es schon Situationen, wo ich es sehr geil fand.
Ja, und das wenn man auch härter wenn du so richtig, ist. Aber auch da musst du ja so richtig horny sein, dann kann man da ein bisschen härter dran, ne? So würde ich.
Und es muss auch an das ganze Spiel passen. Also wenn mir jemand einfach so normalen Sex blabliblub und dann so ein bisschen an den Nippeln rumfummeln, dann ist einfach nur so, bah, lass es bitte. Aber wenn es halt so richtig da so reinpasst, dann darf es auch schon richtig hart sein. Mhm. Aber das muss dann wirklich, das muss dann gerade so richtig gut zu der Situation passen irgendwie, sonst nicht.
Ich denke auch gerade dran, ich hätte mal so Sex, das ist auch schon echt jahrelang her, aber ich kann mich auch immer noch daran erinnern, weil ich es geil fand. Das war mit so einem Typen, der, also den ich irgendwie bei Tinder oder so kennengelernt habe und der einfach absolut, weiß nicht, ob der so ein, was das für ein Macho war, aber der war eigentlich gar kein so cooler Typ. Und der hat jedenfalls, er hat mich so doggy gevögelt und hat mir dabei wirklich die ganze Zeit so richtig, richtig fest mit den Händen so seitlich auf den Arsch gehauen. Also so nicht irgendwie hinten auf den Arsch, sondern so auf die Seite, weißt du, wo diese Hip-Dips sind. Da hat er die ganze Zeit drauf gehauen und wirklich richtig fest, während er mich so gevögelt hat, die ganze Zeit. Und ich habe es halt so geil gefunden. Und am nächsten Tag und auch die ganze Woche danach waren mein Arsch komplett blau und auch die Seiten. Das war so, so heftig, wie blau das danach war. Aber das muss auch wahnsinnig schmerzhaft gewesen sein. Aber ich fand es in dem Moment einfach ultra geil.
Ja. Ja, das ist immer das Geilste, wenn man halt am Tag danach irgendwie so Spuren hat oder teilweise auch, wenn man zum Beispiel auf Möbeln irgendwie Sex hat oder sowas und danach habe ich oft so, dass meine ganze Wirbelsäule wie so aufgeschrammt so ein bisschen ist, weißt du? So.
Ja, kenne ich.
Ja, und man sich so denkt, so warum habe ich das in diesem Moment überhaupt nicht mitbekommen? Also so richtig gar nicht. So. Ja, das finde ich irgendwie auch mal eine coole Situation.
Und das ist halt eben das, was diesen Stress so runterbringt, glaube ich. Vor allem dieses Extreme, dass du plötzlich in so einer Extremsituation bist oder so. Und da bist du relativ schnell aus diesem Stress raus. Es gibt aber auch noch andere Gründe, finde ich, devot zu sein und oder devote Sachen zu machen mal. Weil das eben dieses paradoxe Ding ist, dass du, obwohl du eigentlich submissiv bist, wie so eine Art Selbstwertaufbau dadurch hast oder so eine Selbstbewusstseinsaufbau dadurch hast, dass du dich in so eine submissive Rolle begibst. Und ich kann mir das noch nicht so richtig gut erklären und es gibt dazu auch so Studien, die das sogar belegen, dass es so ist. Aber wenn ich es jetzt mit meinen eigenen Erklärungen erklären müsste, würde ich sagen, das hat was damit zu tun, dass man sich selbst irgendwie absichtlich in diese Situation begibt und auch so weiß, man kann jederzeit absichtlich auch wieder aus der Situation raus und ist da sozusagen wie so eine Herrin über eine Situation, die ja gefährlich ist oder die man sich nicht wünscht, also wie zum Beispiel eine Vergewaltigungsszene oder was weiß ich, was man sich so ausgedacht hat.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, also ich hatte, glaube ich, so einen ähnlichen Effekt, als ich so mit Sexarbeit angefangen habe, dass dann dadurch, dass ich wirklich gemerkt habe, so ist es, wenn man Sex als Dienstleistung macht, war für mich noch viel klarer, wenn es keine Dienstleistung ist, was dann eigentlich so meine Rechte und Wünsche sind und was ich überhaupt niemandem schuldig bin oder so. Und ich kann es mir irgendwie so ein bisschen so ähnlich vorstellen, dass dadurch, dass man so richtig krass wahrnimmt, so ist es tatsächlich, devot zu sein, dass man dann noch mehr merkt, jetzt in dieser Situation sollten wir gerade auf Augenhöhe sein und da hast du überhaupt gar kein Recht, mich dominant zu behandeln und ich lasse mich jetzt auch nicht in so eine devote Rolle oder sowas rein, weißt du so?
Ja,
also, dass man so,
stimmt. Da habe ich noch nie,
könnte ich mir
nicht
vorstellen.
Jetzt verstehe ich das, ja. Weil man wie so eine Art, sowas mache ich doch normalerweise nur im devoten Spielchen.
Genau.
Und du behandelst mich gerade im realen Leben so, hier stimmt irgendwas nicht. Ah ja, vielleicht ist es das, dass man dann auch mehr merkt, wenn Leute so, so schätzchenmäßig zu einem sind oder so.
Ja, vielleicht irgendwie.
Ach, geil. Okay, ja, verstehe ich. Also das heißt, also ich würde auch sagen, tatsächlich, dass dieses devote Spiel extrem feministisch empowernd ist und ich finde es irgendwie gut, dass jetzt aktuell schon so ein bisschen der Konsens in der, sagen wir mal, woken feministischen Szene auch schon ist, so dieses, ich darf sexuell auch devot sein und kann trotzdem irgendwie Feministin sein. Das war ja mal eine lange Zeit nicht so. Eine lange Zeit irgendwie auch in dieser Alice Schwarzer und Porno-Bewegung und so, dass man das ja verpönt hat, wenn Frauen sich sexuell dann ihrem Mann so hingegeben haben und so. Und Gott sei Dank sind wir jetzt da auf einem anderen Stand der Forschung oder ja des Wissens, dass man halt irgendwie sagen kann, hey, das hat nichts damit zu tun, dass man sich im realen Leben unterwirft, sondern ganz im Gegenteil vielleicht.
Ja, genau, das hatten wir eben schon ein paar Mal. Ich finde halt immer bei dieser Frage, ob du Feministin bist oder nicht, ist einfach komplett unabhängig davon, was du im Bett machst, sondern die Frage ist halt immer, was für eine Auswirkung hat das auf dein Realleben und wie verhältst du dich da? Und wenn du in deinem Realleben halt irgendwie Feministin bist, so, dann ist es doch komplett egal, was du im Bett machst. Und wenn du irgendwann das Gefühl hast von, irgendwie beeinflusst mich das doch im realen Leben auf so eine Art, dass ich da unterwürfiger werde, dann kann man ja mal nachforschen, woran es irgendwie liegt und was man vielleicht ändern sollte oder so. Also genau, ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass es nicht auch irgendwie Beziehungen gibt, die irgendwie nicht so cool konsensual sind, wo irgendwie so klar ist, ja, im Bett ist doch klar, der Mann ist der Dominante und die Frau die Devote und dann macht man es halt einfach so. Also das jetzt sozusagen, dass es immer ein feministischer Akt ist, würde ich jetzt irgendwie auch nicht sagen. Aber genau, ich finde halt, Feminismus wird nicht dadurch definiert, was du im Bett machst, sondern wie halt deine Alltagsbeziehungen aussehen oder so.
Ja, ich glaube auch so, wenn du in einer toxischen Beziehung bist, in der du eben sexuell nicht irgendwas konsensual Abgesprochenes machst, ich glaube, in dem Moment killt es auch dein Selbstbewusstsein halt mehr. Und in dem Moment, wo du konsensual mit deinem Partner so abstimmst, was du machst und es so ein auf Augenhöhe Gespräch ist und nicht dieses, der Partner sagt dir, ah, ich will aber lieber das oder ich stehe halt auf Analsex und andere Frauen machen das ja auch, also kannst du das bitte auch für mich machen? Das ist ja irgendwie eine ganz andere Situation und Haltung. Mhm. Da ist man plötzlich, kippt man ja in so einer Situation, kippt man ja wirklich zu einer zweitklassigen Person oder zu irgendwas nach unten. Gar nichts, und vielleicht ist das gut oder wichtig, dass wir das sagen, das hat nichts mit Devotsein zu tun, finde ich. Also das hat nichts mit diesem klassischen Devotsein zu tun, von dem wir hier sprechen.
Ja, ich frage mich auch gerade, aber das müsste vielleicht mal eine Person, die so richtig BDSM-Profi ist, uns irgendwie sagen. Weil ich würde so vom Gefühl her sogar sagen, dass es irgendwie oft eher um die sexuellen Bedürfnisse der devoten Personen geht, als um die der Dominanten. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja quasi so das Gegenteil. Die dominante Person nimmt sich, worauf er oder sie irgendwie Bock hat, und die Devote muss halt liefern. Genau, und mein Gefühl wäre irgendwie eher, dass es eigentlich so im richtigen BDSM irgendwie eigentlich eher andersrum ist, dass genau, dass die Devote irgendwie, dass die eigentlich eher, ja, genau, aber vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber würde mich mal interessieren, was da so BDSM-Leute zu sagen.
Ja, ich sehe das auch so wie du, also ich weiß es natürlich auch nicht ganz genau, aber ich denke, dass es genau so ist, also immer, wenn ich auch im Job dominant sein soll oder das eben der Plan ist oder der Wunsch, dann ist das für mich in dem Sinne ein bisschen mehr Arbeit. Es ist, also genau, also würde ich sagen, also nicht, dass es das nicht erwünscht ist, sondern ich freue mich auch, dominant zu sein, so, aber ich sehe mich selbst dann halt einfach nicht als, ich sehe mich dann als gebende Person, ich sehe mich dann nicht als nehmende Person. Und andersrum, wenn ich in der devoten Rolle bin, sehe ich mich selber als nehmende Person, und da ist für mich eher die Herausforderung, vor allem im Job, wirklich auch nehmend zu sein, weil ich dann manchmal nicht so gut in diese nehmende Rolle komme, weil ich denke, oh Gott, ich bin ja hier gerade im Job sozusagen und denke dann auch, ich sollte vielleicht irgendwas machen oder so. So das, was du beschrieben hast am Anfang, was du halt manchmal hast. Also voll, also ich denke auch, die devote Person ist eigentlich immer die Person, die eher nimmt, und die dominante Person ist eher die, die gibt.
Was würdest du dann sagen, sind so Skills, die man quasi als devote Person haben muss? Also es klingt jetzt alles so, wie als devote Person kann man sich dann einfach hingeben und machen lassen und so. Aber es ist ja irgendwie schon auch eine, oder würdest du sagen, es ist auch eine Fähigkeit? Und wenn ja, was muss man, also wann ist man eine gute devote Person?
Also ich glaube, dass es nicht irgendwie, Skills hört sich ja so ein bisschen so an, als müsste man irgendwas mitbringen, um das machen zu können. Und ich glaube schon so, wenn du das machen willst, dann kannst du das machen. Ich glaube nicht, dass du dafür irgendwas mitbringen musst. Ich glaube, außer dem eigenen freien Willen musst du dafür eigentlich nichts mitbringen. Und vielleicht so ein bisschen Wissen darüber, was so deine eigenen Grenzen sind und deine eigenen Wünsche. Ich glaube, das ist sowas, was man als devote Person, glaube ich, gut auf dem Schirm haben sollte. Wer bin ich? Was will ich? Worauf stehe ich? Und das halt erstmal kommunizieren sollte. Und dann kann man sich halt, dann ist das ja einfach.
Werbung.
Wie ihr alle wisst, liebe ich und auch Luisa Nevernot. Und ich bin anscheinend da nicht die Einzige, weil Nevernot saß jetzt ehrlich gesagt ganz schön lange auf dem Trockenen im Sinne des Wortes, weil das absolut Bestselling Gleitgel, das CBD-Gleitgel, lange ausverkauft war. Und umso besser ist es, dass das Gel jetzt wieder da ist und ihr mit dem Code GELIEBTECBD 20% Rabatt auf alles bei Nevernot bekommt. Das CBD-Gleitgel ist so mein absolutes Lieblingsgleitgel von Nevernot, weil CBD wirkt ja auch entspannend. Das heißt, ich habe zum Beispiel damit in letzter Zeit ziemlich viel mit Squirting rumprobiert, worüber wir übrigens demnächst auch reden werden. Also stay tuned. Und das funktioniert mit dem CBD-Gleitgel sehr, sehr gut. Aber auch generell, wenn du halt einfach ein bisschen mehr loslassen willst oder zum Beispiel auch deine Tage hast und dann irgendwie Sex hast, auch mit den Soft-Tampons von Nevernot natürlich, dann ist halt dieses CBD-Gleitgel einfach super, weil es eben so entspannend wirkt und gleichzeitig auch feuchtigkeits- und durchblutungsfördernd. Das heißt, es flutscht alles besser und wird besser durchblutet, sodass du mehr spürst und gleichzeitig aber irgendwie auch mehr entspannen kannst. Also die perfekten Voraussetzungen für guten Sex oder gute Masturbation oder gutes egal was. Wahrscheinlich kannst du mit dem Gleitgel auch deine Türscharniere schmieren. Das habe ich aber nicht offiziell gesagt. Also wie gesagt, das CBD-Gleitgel war jetzt super lange ausverkauft bei Nevernot und es gibt es jetzt aber endlich wieder. Und nicht nur das, sondern es kommt jetzt auch in so einer mega praktischen Flasche, auf die ich wirklich mich jetzt schon sehr freue, die auch bald zu Hause zu haben. Denn das Gleitgel kommt jetzt in einer Flasche mit Pumpspender. Das heißt, es gibt nicht mehr irgendwie, der Deckel geht nicht auf, weil deine Hände schon glitschig sind und dann rutscht die Tube aus der Hand und landet im Bett und macht alles glitschig oder wie auch immer, sondern du kannst einfach diesen praktischen Pumpspender drücken und hast die perfekte Portion Gleitgel in der Hand. Ja, das finde ich einfach eine sehr, sehr gute Erfindung. Das heißt, guck doch unbedingt mal bei Nevernot vorbei. Die haben auch viele andere tolle Produkte im Sortiment, abgesehen von dem CBD-Gleitgel. Und wie gesagt, mit dem Code GELIEBTECBD sparst du 20% auf alles bei Nevernot. GELIEBTECBD wird einfach Geliebte, also GELIEBTE und dann ohne Leerzeichen groß CBD geschrieben. Den Code für die 20%, die du dir abholen kannst und alle Infos und den Link zu Nevernot findest du natürlich unten in den Shownotes nochmal. Und jetzt viel Spaß beim Shoppen.
Werbung Ende.
Ich glaube auch, also das mit den Grenzen finde ich, glaube ich, auch interessant, weil ich glaube, man muss ziemlich viel Übung darin haben, nicht nur, wo sind meine Grenzen, sondern auch diese Grenzverschiebung mitzukriegen. Also weil, wenn ich irgendwie devot bin, kenne ich es schon und dann passiert irgendwas, wo ich irgendwie merke, boah, eigentlich übertritt es gerade eine Grenze, also es tut irgendwie zum Beispiel zu doll weh oder sowas, aber in diesem Spiel ist es gerade genau das, was ich will, dass zum Beispiel diese Grenze um diese Stärke übertreten wird. Weißt du so?
Ja.
Also so, genau, so dieses, also dafür muss man ja auch also extrem viel Übung haben, dann irgendwie das zu checken und nicht dann so in den Kopf zu kommen, zu überlegen, oh Gott, ist das gerade zu viel oder finde ich es gerade genau geil, weil es zu viel ist? Und dann irgendwie so überfordert davon zu sein. Also deswegen würde ich nicht sagen, also ich glaube zum Beispiel auch, dass man voll diesen Skill braucht, irgendwie sich hingeben zu können. Und ich kenne, also es gibt ja schon auch so einfach voll verkopfte Leute, die das gar nicht schaffen würden, dann abzuschalten, sondern die ganze Zeit irgendwie mitdenken, ah, was passiert jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ach so, wie? Und so machen wir das jetzt? Ach so, ah, okay. Also ich glaube schon, dass das irgendwie nicht so einfach ist, dass man einfach nur...
Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Ich glaube aber, da hängt es viel, viel mehr an der dominanten Person als an der devoten Person. Also ich glaube, wenn ich eine gute, dominante Person bin, die professionell wirklich sehr gut dominant sein kann, dann kann ich das schaffen bei ganz vielen Leuten, auch bei den allerverkopftesten Leuten, die irgendwie zumindest in den Anflug, man muss ja dann nicht tief drin sein, aber man kann die so in so einen Anflug von Devotsein schon reinbringen. Aber dafür muss man, glaube ich, als dominante Person halt dieses extrem selbstsichere ausstrahlen und der anderen Person so das Gefühl geben, ey, ich habe die Kontrolle, ich habe hier alles in Kontrolle und das, dann auch das Vertrauen. Ich glaube, das ist mehr was man als devote Person auch braucht, dass man der anderen Person vertraut, dass man eben der vertrauen kann oder vertraut. Ja, natürlich.
Ja, wir sind ja jetzt aber gerade bei der devoten Folge. Das heißt, die Frage wäre ja quasi, was kann ich als devote Person zum Beispiel machen, um es meiner dominanten Person noch einfacher zu machen.
Ja.
Also es gibt ja auch professionelle Subs oder sowas, die das halt anbieten. Genau, das heißt, wir können, natürlich wäre schön, wenn alle perfekte, dominante Menschen wären, aber Genau, also was könnte ich als devote Person machen, ja, um sozusagen jemanden in der Dominanz zu unterstützen? Ja. So, wie bin ich eine gute, devote Person?
Ja. Ja, es ist irgendwie gar nicht so einfach, weil ich glaube, ich bin ja eigentlich profimäßig eine gute, devote Person, weil ich ja, das ist ja, ich liebe es, devot zu sein und ich bin das auch oft im Job. Aber ich merke halt auch, je öfter ich devot war und je mehr Erfahrung ich habe, dadurch bin ich viel selbstsicherer und das steht mir dann manchmal sogar im Weg, weil ich dann zu viel weiß und dann, wenn die andere Person dann im Verhältnis dazu zu unsicher ist, dann kippt es halt oft in die Richtung, dass ich dann eher dominanter werde. Ich glaube also, wenn man jetzt wirklich versucht, unabhängig von der dominanten Person richtig gut devot zu sein, dann ist es so, dass man einfach dieses Vertrauen braucht, ne, die so richtig tief.
Ja, ich glaube, eine Sache, die man zum Beispiel machen kann, da denke ich gerade so an so Sachen, die ich mal so im Improvisationstheater gelernt habe, dass es voll wichtig ist, immer mit dem mitzugehen, was die Person vor dir reingibt und nicht an deiner eigenen Idee festzuhalten. Und das wäre, glaube ich, zum Beispiel auch sowas, was da auch voll zutrifft, wenn du jetzt irgendwie so ein Rollenspiel oder sowas spielst und dann macht die Person irgendwas und gibt dann auf einmal was anderes rein, dass du halt immer so mitgehst. Also ich denke zum Beispiel gerade eben an dieses Rollenspiel, was ich letztens hatte im Escort-Date. Das war irgendwie ganz cool. Da sollte ich für eine Bikini-Werbung, war ich Model und habe mich beworben. Und dann war es auch so, war es halt so ein Bewerbungsgespräch. Und dann sollte ich halt so ein paar Bikinis auch schon mal so vorstellen, wie ich die so präsentieren würde und sowas. Und dann war halt klar, dass der Mensch, der das Bewerbungsgespräch mit mir gemacht hat, dann halt irgendwann so anfängt, so übergriffig zu werden. Und quasi, damit ich den Job kriege, ne, müsste ich ja auch so.
Geiles Rollenspiel.
Und dann, genau, und dann irgendwann kam er dann so mit so, ja, und eigentlich willst du es doch auch und so. Und dann war so klar, dass er sich das so vorgestellt hat, dass ich jetzt eigentlich schon auch ihn irgendwie so rumkriegen will und eigentlich so eine kleine Schlampe bin, die eigentlich so mit jedem fickt. Und ich war aber eigentlich noch voll in dem Modus von, ich bin so voll die unschuldige Studentin, die diesen Job will. Und ich hatte in meinem ganzen Leben erst mit einem Mann Sex, nämlich mit meinem Partner und so. Und dann musste ich mich da irgendwie so voll drauf einstellen, so dieses, ah, okay, sein Spiel geht gerade in so eine andere Richtung. Und wenn ich jetzt dabei hängen bleibe von so, was? Nein, ich bin gar keine Schlampe. Ich hatte wirklich erst mit meinem Freund Sex. Dann würde es dann ihn aus dieser Führung rausholen, sozusagen. Und da musste ich mit so, ja, okay, aber verrat's keinem. Und hast du denn auch noch einen Boss, der auch noch nachher vorbeikommt? Oder irgendwie so, genau, also irgendwie so dieses quasi, dass man halt mit dem mitgehen muss, was reingegeben wird, weil sonst verunsicherst du halt auch die dominante Person.
Ja.
Das die stimmt. Halt ihren Film durchziehen muss.
Das stimmt.
Ja.
Ich dachte halt gerade nur an die Situation, wenn der andere halt gar nichts macht oder wenn er nicht so viel kommt. Also ich denke vielleicht gerade noch daran, was man auch machen kann, ist sich komplett fesseln lassen, sodass man wirklich auch aktiv nichts machen kann. Und dann muss die andere Person ja irgendwie was machen, weil es wäre dann die Einzige, die was machen würde.
Man fesselt sich einfach selbst und liegt dann so im Bett, so ein Wollknäuel, was so zusammengelinkstet ist und dann so, okay, jetzt bist du dominant.
Nämlich. Aber ich finde es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als dieses, wenn es nicht abgesprochen ist oder wenn es nicht so geplant ist und dann legt sich die andere Person einfach, also die Person einfach nur so hin und sagt, nimm mich.
Das ist so. Und du denkst dir so, nein, ich wollte eigentlich gerade eine Waschmaschine anmachen.
Also ich überlege gerade immer noch, weil deine Frage ist echt gut, dieses, wie kann man eine gute, devote Person sein? Ja, und das ist ja auch das, was du sagst mit dem, dass man immer mitgeht, ist ja halt eben, dass man nicht dieses Topping from the button macht. Also from the butt, from the bottom. Dass man sozusagen immer mitgeht. Und ja, wenn man sich, glaube ich, ich glaube wirklich, wenn man zu dominant ist und das nicht hinkriegt, nichts zu machen, dass man sich dann wirklich irgendwie die Augen verbinden lässt oder irgendwie ein Sinnesorgan schwächen lässt oder so.
Ja.
Oder ein Aktivitätsorgan, Gliedmaß.
Ja, und sonst kann man, finde ich, auch viel so mit Blicken und so spielen. Ich finde halt schon so ein unschuldiger Blick, der so leicht von unten, der wirkt halt auch immer direkt irgendwie sehr devot, finde ich. Und irgendwie, dass man auch mehr in so, also ich glaube, ich würde dann auch mehr in so ein Geräusche machen und weniger reden oder sowas. Also so, dass ich halt nicht sage, oh ja, mach jetzt mal das, sondern dass ich eher so einfach nur zeige, dass das, was gerade passiert, mir irgendwie gefällt oder sowas, indem ich irgendwie so seufze oder keine Ahnung. Also das ist auch eh so eine Frage, so Dirty Talk aus der devoten Rolle.
Ja, das ist super schwer. Also ich dachte mir auch, also ich finde, also das Einzige, was ich, wenn ich gerne sowas spiele, so ein devotes Spiel, und dann spiele ich gerne dieses Consensual Non-Consent, dann finde ich schon sehr geil, irgendwie dabei so Nein zu sagen oder so bitte nicht oder irgendwie solche Sachen. Das finde ich schon geil. Und sonst finde ich das eben eher geil, wenn mit mir gesprochen wird. Und dann sage ich meistens nur so, ja, ja,
ja,
ja.
Ja. Das ja, das stimmt. Vielleicht sind wir auch nicht so gute Devote. Wir müssen eigentlich mal eine professionelle Sub einladen, die uns, weil die, wahrscheinlich hören jetzt so professionelle, devote Menschen zu und denken sich so, Alter, was labern die für eine Scheiße? Das sind eigentlich voll die verschiedenen Skills und Techniken und keine Ahnung, was die man da so haben kann.
Ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr da irgendwelches Wissen habt, dann können wir das da unten direkt sammeln.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall auch noch so als Ding aufgeschrieben, für Gründe dafür, devot zu sein, dass man eben diese, ja, wie sagt man, dass man eben die Intimität in der Beziehung damit auch vertiefen kann, weil man so, ja, mehr Vertrauen, also dass man einfach dieses, ich vertraue meinem Partner so intensiv und ich gebe mich da so hin, dass man dadurch eben dieses Vertrauen in der Beziehung, die Sicherheit und sowas stärken kann und dass man eine emotionale Bindung noch mehr herstellt. Ich denke jetzt irgendwie gerade die ganze Zeit an so Stockholm-Syndrom, aber das meinte ich eigentlich gar nicht damit. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber findest du nicht auch, dass du einfach eine krassere emotionale Bindung zu Leuten hast, denen du so richtig devot gegenüberstandest?
Ja, auf jeden Fall. Also, aber ja.
Aber frag mich nicht, warum das so ist.
Naja, es gibt halt, also es ist schon so ein Stockholm-Ding. Ich fühle mich danach halt irgendwie schon so ein bisschen verletzlicher und auch irgendwie so abhängiger. Und deswegen zum Beispiel habe ich dann auch ein übelst großes Aftercare-Bedürfnis nach so devoten Spielen. Und es würde sich also auch in einem Escort-Date oder sowas, würde sich das richtig ungut anfühlen, dann nach so einem Rollenspiel zum Beispiel dann so direkt zu gehen oder so.
Ja,
sondern
das
dann so
folgt,
danach wird gekuschelt und so danach irgendwie noch was essen gehen und dann hat man vielleicht auch noch mal so normalen Sex, sag ich mal, außerhalb von diesem Spiel oder so. Genau, und das ist halt irgendwie total verbindend, so dieses, vielleicht vor allem, wenn man so eine Person ist wie ich, die oft eher so irgendwie die Macht über Leute haben will oder Sachen kontrollieren will, dann mal so zu merken, oh, ich bin eigentlich auch verletzlich. Und ich bin eigentlich auch abhängig oder so. Ja.
Hast du das Gefühl, dass du als devote Person dich viel mehr bindest als dominante Person? Weil das Gefühl habe ich nämlich schon. Also wenn ich jetzt dominant mit jemandem bin, dann fühle ich mich an den nicht so sehr gebunden, wie wenn der dominant mit mir war. Also wenn ich die devote Part davon war.
Ja, stimmt, das könnte sein. Das würde ich auch so unterschreiben.
Das ist nur richtig dumm, wenn man dann in so einer Beziehung ist, wo man ständig eher nur die devote Person ist, weil dann ist man so in so einem Nachteil irgendwie. Man muss das so, das ist eigentlich so ein gutes Argument dafür zu switchen, beides mal zu sein.
Stimmt.
Mhm.
Ja, manchmal mache ich das auch gerade in Beziehung im Sex, dass es sich im Sex so ein bisschen hin und her switcht. Also, dass man dann auch zwischendurch irgendwie so ein bisschen mal die Rollen wechselt oder so. Vielleicht liegt es dann auch so ein bisschen daran, dass es so, dass halt so eine Ausgeglichenheit ist.
Was auf jeden Fall kein Grund dafür ist, nicht devot zu sein, ist, dass man ein Mann ist oder so. Weil das ist ja irgendwie so ein krasses Klischee, dass es irgendwie Schwäche bedeutet, wenn man devot wäre oder so. Und das ist tatsächlich einfach Quatsch. Also es hat nichts mit Schwäche zu tun. Es stärkt ja einen im Gegenteil. Und es gibt Studien, wir hatten ja in der Dominant-Folge auch schon diese Studie erwähnt, dass es quasi gleich viele Frauen wie Männer. Ich glaube, ganz bisschen mehr Frauen haben die Fantasie, unterworfen zu werden. Aber das hat auch was mit dem gesellschaftlichen Rollenbild zu tun. Aber quasi gleich viel Männer und Frauen wollen das. Und es hat also nichts mit Unmännlichkeit oder sowas zu tun.
Aber die Realität ist halt schon, dass es wahrscheinlich nicht so ausgeglichen praktiziert wird, oder? Würde ich jetzt, also also vor allem in so einem Alltagssex würde ich sagen, ist es halt voll oft so, dass irgendwie so, irgendwie erwartet wird, auch vom Mann irgendwie so eine führende, dominantere Rolle einzunehmen oder so. Ja, aber genau, ich erlebe es auch so, dass in Escort-Dates oder so das halt ausgeglichen ist. Oder ja, bei mir vielleicht sogar eher mehr sind, die sich halt eher hingeben wollen und führen lassen wollen.
Ja.
Und nicht umsonst sind halt irgendwie Dominas auch ein gut laufendes Geschäft oder so, wo dann auch vor allem oder ja größtenteils männliche Kunden hinkommen.
Ja, ist auch so, würde ich auch sagen, dass ich das wahrnehme. Also, dass meine Kunden auch hauptsächlich devot sind und also ganz, ganz, ganz wenig Kunden von mir dominant sind. Und ich glaube, im Alltag ist es deswegen auch andersrum, weil ich mir irgendwie selber denke, devot sein ist für mich eben, dass ich betüdelt werde, dass es für mich ein Geben ist. Und ich will halt nicht die ganze Zeit geben und dominant sein. Und dann will ich im Privatleben, glaube ich, den Luxus irgendwie mir rausnehmen, mehr zu nehmen als zu geben. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Punkt. Vielleicht machen das auch viele Frauen, weil wir ja schon so ein bisschen, glaube ich, ein Ungleichgewicht haben, was so das Thema angeht, sexuelle Lust bei Männern im Durchschnitt und bei Frauen im Durchschnitt. Und ich glaube, dass schon deswegen Frauen im Durchschnitt eher mehr so sagen können, dass sie nehmen wollen. Also ich glaube, wenn Männer jetzt alle noch anfangen würden zu sagen, benutz mich oder so, dann glaube ich, gäbe es noch weniger Sex. Das würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen. Also nicht, weil es jetzt grundsätzlich nicht gewollt ist, aber ich glaube, so im Alltag, wenn jetzt mein Partner irgendwie jeden Tag ankommen würde und sagen würde, ja, lass uns Sex haben und legt sich dann also und sagt dann, bitte benutz mich. Ich glaube, da hätte ich dann nicht so Bock drauf.
Ja, und vielleicht müssen wir halt tatsächlich nochmal mit einer professionellen, devoten Person reden, weil vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es halt nicht so eine heiße, devote Sache ist, zu sagen, sich einfach hinzulegen und sagen, benutz mich.
Ja, ja, das ist eh nicht heiß. Also, aber auch selbst, wenn die Person aktiv ist, also ich habe mal mit einer Domina gesprochen, die mir dann gesagt hat, weil ich finde das voll doof, weil ich will halt auch mal gefickt werden und will nicht die ganze Zeit nur ficken. Und dann hat sie gesagt, hä, wieso denn? Du kannst als dominante Person doch deine unterworfenen, devoten Leute ja auch dazu anweisen, dich zu ficken. Und sie sagt, die macht das regelmäßig, sagt denen regelmäßig so, und jetzt fickt mich richtig hart.
Mhm.
Und sie weist die halt an. Und das ist, finde ich, eigentlich auch gut. Also vielleicht muss es da einfach noch so einen Erweiterungsbegriff im Kopf, irgendwie muss es noch mehr Platz haben, dass man irgendwie sich erinnert, so hey, man kann auch Anweisungen geben und so und dann halt mehr dominant sein. Vielleicht ist das auch so kann man sein Sexleben vielleicht auch noch ein bisschen interessanter machen.
Mhm.
Ja.
Ja, ich glaube, ich habe irgendwie so mitgenommen, wir müssen mal mit einer Person reden, die sich so richtig gut damit irgendwie auskennt, weil ich doch merke, es ist für mich, glaube ich, vieles noch gar nicht so klar, was ist jetzt devot, wie ist man devot und sowas alles.
Aber ich meine, von dem, was wir jetzt wissen, ihr wisst ja, unser Podcast ist halt einfach. Wir beide, Lenia und ich,
über unsere Erfahrungen.
Zwei damit, Sexarbeiterinnen unterhalten sich über Sex und unsere Erfahrungen. Und mehr oder weniger wissen wir und teilen unser Wissen einfach, was wir so. Was sind denn so die Sachen, die du jetzt so als devote Person wirklich so erinnerst, die so richtig geil für dich waren? Und was sind so deine Takeaways von diesen Sachen? Erzähl doch mal ein paar Geschichten, Lenia.
Okay, top devot. Also jetzt gerade erinnere ich mich halt, weil das halt jetzt noch sehr frisch ist, an dieses Date, wovon ich gerade schon erzählt habe. Und mit diesem Kunden hatte ich auch schon mehrere so Dates, die halt immer so Rollenspiele sind, in denen ich irgendwie so eine devote benutzt werden Rolle irgendwie einnehme. Also einmal war ich auch irgendwie so eine Sexpuppe, die einfach in einem Hotelbett so zur Verfügung stand für so Geschäftsreisende oder so. Ja, genau, das ist gerade so das Erste, was mir einfällt. Aber hast du gerade irgendwelche so Storys auf Lager, die dir im Kopf geblieben sind?
Ja, also ich glaube, eine Story, die habe ich bestimmt in dem Podcast auch schon dreimal erzählt. Aber ich muss sie leider nochmal erzählen, weil ich es einfach geil fand. Das war so wirklich, dass ich eine vielleicht sollte ich erstmal kurz eine Triggerwarnung rauslassen. Ich rede jetzt die nächste Minute über Vergewaltigung. Ihr müsst das überspringen, wenn ihr es nicht hören wollt. Also ich habe eine Vergewaltigungsszene nachgestellt und zwar sehr realistisch. Ich habe das vorher besprochen mit den zwei Männern, die das für mich gemacht haben. Auch so Grenzen, was geht gar nicht. Also die wussten halt auch wirklich ganz genau. Also ich glaube, es gibt so bestimmte Sachen, die muss man einfach vorher dann sehr, sehr genau absprechen. Stehe ich auf Toys und wenn ja, welche Finger irgendwo in den Po oder Finger irgendwie in die Vagina oder Blowjob mit Festhalten des Kopfes oder ohne Festhalten. Also man muss wirklich so richtig Grenzen vorher ganz, ganz klar erklären und ausmachen, damit man dann auch weiß oder vertrauen kann. Und ich habe aber den beiden sehr, sehr vertraut und habe mich dann eben, das war diese Situation, wo ich mich mit Kopfhörern in das Hotelzimmer gelegt habe und irgendwie kamen die dann irgendwann rein, random, haben mich aus dem Bett gezogen und die Idee war so, es gab irgendwie einen Speicherchip oder so, den ich versteckt habe und die sind so irgendwelche Prügelgeist, die mir diese Speicherkarte abnehmen müssen. Mhm. Irgendwie solche, wie nennt man solche Typen?
Egal, irgendeine Story damit.
Mitarbeiter von irgendeiner
Mafia. Damit sie einen Grund haben, in ein Hotelzimmer
genau,
zu kommen.
Genau, und dann haben die, suchen die erstmal diesen Speicherchip und wie schreien mich an, wo ist der Chip, wo sind die Informationen und dann kriegen die aber keine Infos von mir, weil ich nichts weiß und dann finden die mich irgendwie geil und entscheiden dann so spontan, mich einfach zu vergewaltigen. In diesem Spiel, das so ein bisschen wie ein Film vielleicht oder so. Ja, und das war einfach ultra geil. Also das ist halt auch schon echt lange her und das ist mir noch so richtig im Kopf. Und ich hatte auch schon vor Ewigkeiten mal so ein Date mit jemandem, der mich dann auch so gefesselt hat und dann so vor dem Spiegel gefickt hat und die ganze Zeit so gesagt hat, jetzt schau in den Spiegel, wie ich dich ficke und so und hat mich die ganze Zeit auch so richtig krass beschimpft und so und hat dann relativ spontan so Analsex mit mir gehabt und er hatte auch einen relativ großen Penis und das ging halt trotzdem ziemlich easy, weil ich in der Zeit auch richtig viel Analsex hatte und dann ging das halt ohne, dass ich vorher irgendwas machen musste und dann hat er halt auch die ganze Zeit gesagt, ja, du bist richtig gut sowieso eingeritten oder ich weiß nicht, was er so gesagt hat, aber es war wirklich super weird. Also er war wirklich super eklig eigentlich, was er gesagt hat, aber so geil, das hat mich so richtig angemacht, weil es ja wirklich voll so meine ganze Fantasie alles so getoucht hat, worauf ich so stehe und auch das, dass er mir dann irgendwie verboten hat, so, ich habe dann immer so gestöhnt, so hell, irgendwie und dann hat er gesagt, also ich soll nicht so quieken oder so, sondern also er hat mir dann irgendwie gesagt, wie ich stöhnen soll und so. Also es war einfach ultra geil. Und er hatte so eine krasse Präsenz. Also ich glaube, bei dem fand ich halt einfach toll, dass er so eine krasse Präsenz hatte. Der war auch überhaupt gar kein gut aussehender Mann oder so, aber ich fand es ultra geil. Und der hat mich vor Ewigkeit mal gebucht und ich warte schon seit Jahren darauf, dass er mich mal wieder bucht.
Guckst du, jede Stunde machst du so dein E-Mail-Fach so und kommt die Antwort, kommst du so, die zweite Buchung?
Und ich muss daran immer noch denken. Also das fand ich auch extrem toll. Ja, und keine Ahnung, ich könnte natürlich jetzt unglaublich lang weitererzählen, aber im Grunde ist es ja immer eine ähnliche Geschichte, ne? Also, was nehme ich daraus so mit? Ich nehme daraus auf jeden Fall mit, dass man aufpassen soll, welche Person da am anderen Ende ist und dass man sich wirklich gut klar sein muss, okay, was sind meine Grenzen? Was kann ich aushalten? Und habe ich das alles klar vorher kommuniziert? Und vertraue ich dieser Person wirklich? Weil ich hatte früher schon, das habe ich ja bei der anderen Folge auch schon erwähnt, den Fehler gemacht, nicht so wirklich darauf zu achten, was die andere Person da mir gegenüber für Skills hat. Und deswegen hatte ich mich dann eben verletzt schon ein paar Mal. Und das kann natürlich auch echt gefährlich werden. Ich glaube, das haben wir die Folge noch gar nicht gesagt. Aber wenn du halt Pech hast und die Person nicht weiß, was sie tut, kannst du richtig doll verletzt werden. Und das sollte man natürlich auch vermeiden.
Ja, und vielleicht ist es auch wichtig, wie gut kann ich damit umgehen, wenn Grenzen von mir übertreten werden, weil ich glaube, es gibt ja so Leute, die halt voll doll zum Beispiel so Safe Spaces wollen und sagen, boah, wenn das passiert, dann geht's mir danach voll schlecht und dann gibt's so Leute wie ich oder so, mich stört das halt gar nicht so doll, also für mich ist so dieses Spiel mit Grenzen halt auch irgendwie interessant und wenn es dann irgendwie kacke war, dann bin ich danach so, boah, das war jetzt irgendwie ehrlich gesagt kacke, das will ich auch nicht normal und so, genau, und das sollte man vielleicht auch so, also bin ich auch überhaupt bereit, so ein Risiko einzugehen, dass das halt passieren könnte.
Ja, ich glaube auch, genauso wie du es sagst, es gibt ja relativ viele Menschen, Freundinnen von mir zum Beispiel, wo ich weiß, bei denen kann es sogar passieren, dass sie beim Sex wie so aus ihrem Körper gehen oder sowas, also dass die in so einen Modus kommen und da aufpassen müssten, dass das nicht passiert, weil die halt auch schon irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht haben oder super sensibel sind damit. Und ich glaube, da muss man sich wirklich voll abchecken, was bin ich da eigentlich für ein Mensch? Wie gut, wie schlimm wäre das, wenn eine Grenze überschritten wird? Weil es kann halt sehr, sehr gut sein, dass die Grenze überschritten wird und du es dann erst merkst. Und bei mir ist das eher so, dass ich das total liebe, außerhalb dieser Grenze zu sein. Also ich liebe das total, am Rande von meinem Aushaltbaren zu sein. Und ich finde es eigentlich sogar noch geiler, wenn ich danach dann daran denke. Also ich hatte zum Beispiel einmal so eine Erfahrung, da habe ich Sex mit jemandem gehabt, der auch so einen relativ großen Penis hatte und so ein relativ großer, breiter Mensch war, der sich so komplett auf mich draufgelegt hat, mich dabei fast zerquetscht hat und dann richtig hart sozusagen gefickt hat. Und ich bin in dem Moment dann auch gekommen. Und wenn ich komme, dann ist es oft so, dass ich die Person so aus mir rausdrücke, weil ich wie so ein, ich brauche kurz mal, dass der Penis aus mir draußen ist und dann wieder reingeht. Und das ging aber in dem Moment nicht. Und ich habe so gemerkt, dass er wie so einen tierischen, animalischen Moment gerade hat, wo der gar nicht so richtig auf mich geachtet hat, sondern wirklich nur in mich reingevögelt hat. Und andere Leute wären davon extrem getriggert gewesen, weil der halt wirklich nicht reagiert hat, als ich ihn von mir weggedrückt habe. Aber ich fand das halt so geil, dass ich quasi so wie so einen Moment kurz hatte, wo ich wusste, okay, er ist gerade out of control und es gibt jetzt gerade ein paar Sekunden, in denen ich ihn nicht von mir runterkriegen würde, selbst wenn ich das wollte. Und ich fand das aber so krass, dieses Gefühl, was ich kurz hatte, also dieses Gefühl von, du fällst irgendwie, also es ist wie ein freier Fall oder du könntest, also dieses Gefühl, das suche ich immer wieder. Also ich gehe dann manchmal, wenn ich masturbiere, in dieses Gefühl, dass ich hatte, diese kleinen bisschen, diese Angst, so, okay, krass, jetzt passiert es wirklich. Du bist jetzt gerade wirklich in einem Moment, den du nicht mehr kontrollieren kannst. Und da gehe ich dann extra rein. Und ich glaube, dafür musst du schon ein spezieller Charakter sein. Aber es gibt ja auch im Devotenspiel ganz viel Level. Also du musst ja nicht auf Level 10 anfangen zu spielen, sondern kannst irgendwie Level 1 anfangen oder so.
Ja, cool, okay. Das war doch ein schönes Wrap-up von unseren Erfahrungen oder Gedanken dazu. Und ihr könnt uns gern abonnieren, auf diese Glocke klicken bei Spotify oder da auch Kommentare hinterlassen und den Podcast weiterempfehlen an Menschen, die vielleicht daran interessiert sein könnten. Uns auf Instagram und Patreon folgen. Genau, es gibt so viele Arten, Fans von uns zu sein.
Ja.
Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.
Ich freue mich. Bis nächste Woche Freitag. Bis dann. Ciao.
Geliebte auf Zeit.